Ich muss ja zu dem Thema Equal Pay auch sagen, dass meine Haltung dazu oder meine Einstellung dazu ist, zu sagen, okay, es gibt einen Unterschied dazu, ob ich in einem Bundesliga-Verein spiele oder ob ich in der Nationalmannschaft spiele. Weil Bundesliga, das ist Unterhaltung, das sind Wirtschaftsunternehmen, die jetzt quasi irgendwie Geld machen wollen und Champions League gewinnen. Und das ist eine Unterhaltungsbranche. Und die Nationalmannschaft, das ist für mich ein speist sich aus einem ganz anderen Narrativ und einem ganz anderen Hintergrund sozusagen. Und dadurch, dass der Fußball einfach auch so eine große Bedeutung in der Gesellschaft hat, kann er natürlich auch sehr weit wirken und kann sehr viele Menschen erreichen und kann auch diese ganzen Kräfte, die ja irgendwie offensichtlich sind, wie so Integration, Chancengleichheit, Teilhabe, kann er sozusagen auf eine sehr spielerische Art und Weise wirken.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Celia Šašić zu Gast. Die Fußballerin spielte von 2005 bis 2015 in der Nationalmannschaft, mit der sie zweimal Europameisterin wurde. 2012 und 2015 wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt. 2015 sogar Europas Fußballerin des Jahres. Seit März 2022 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes für Diversität und Vielfalt. Mit ihr spreche ich über das Glücksgefühl beim Fußballspielen, über die Frage, was die Frauen den Männern im Fußball voraus haben und über den Kopfstoß von Zinedine Zidane. Ich freue mich wirklich sehr auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich sehr auf Celia Šašić. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Endlich mal ein Gast und ein Themenfeld, bei dem ich behaupten würde, dass ich mich auskenne. Das ist großartig.
Gute Voraussetzung,
ja. Ja, schon gut. Ich würde ganz gern vielleicht ein bisschen persönlich anfangen. Sie sind im Moment die ganze Zeit für den DFB unterwegs. Sie sprechen über Fußball natürlich, über Gleichstellung, über Integration. Und ich würde gerne einmal wissen wollen, wenn gar niemand zuhört, könnten Sie es ja sagen, vermissen Sie Fußball dabei? Also das Spielen.
Also ich muss sagen, das Fußballspielen hat mir schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch wenn ich jetzt noch irgendwie mal die Gelegenheit habe, irgendwie zu kicken, ob es jetzt irgendwie so für einen guten Zweck ist oder einfach mal so zwischendurch oder wenn wir Termine haben, wo Kinder dabei sind, man einfach ein bisschen spielt, dann merkt man schon auch direkt wieder so dieses, was in einem hochkommt und was das mit einem macht, dieses Fußballspielen einfach, ja. Mhm. Aber mein Karriereende sozusagen, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Also das war jetzt nichts, was mir irgendwie so von heute auf morgen passiert ist, sondern das war eine ganz bewusste Entscheidung. Aber dieses Gefühl, Fußball zu spielen, das ist natürlich schon so eins, das merke ich, das kommt immer wieder, sobald man irgendwie den Ball am Fuß hat und was man vielleicht, oder wo ich vielleicht sage, dass man das vielleicht vermisst oder dass einfach man merkt, dass das wegbricht, ist dieses gemeinsam in der Kabine sein, dieses gemeinsam erleben, jeden Tag 10, 15, 20 Menschen um sich herum zu haben, mit denen man gemeinsam ein Team ist und Dinge durchlebt sozusagen. Das ist schon etwas, was sehr markant ist, was dann wegfällt.
Können Sie sagen, wenn Sie eben so gesagt haben, was dann da hochkommt, ja? Was kommt da hoch? Also wenn ich jetzt, aber ich habe natürlich nie professionell Fußball gespielt, aber wenn ich mich so erinnere an meine eigene Kindheit, an meine Jugend und dieses, wenn ich jetzt genau wie Sie sozusagen zurück mich erinnern soll an diese Zeit, dann kommt das Gefühl, was hochkommt, ist, glaube ich, auch das Glück dieser Verausgaben, also dieses sich verausgaben und auch so die Zeit vergessen. Was kommt bei Ihnen hoch?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses, im Idealfall hat man ja so dann auch so einen Flow, man kriegt gar nicht mehr mit, was man bewusst gerade auf dem Platz macht, sondern man ist einfach auf dem Platz und man spürt dieses Spiel und ist einfach ein Teil davon. Und das ist natürlich immer so der Idealfall und dann weiß man auch irgendwie, dann wird es irgendwie gut. Ja, das ist, glaube ich, so dieses, es ist jetzt schwer irgendwie zu beschreiben oder mit irgendwas zu vergleichen, zu sagen, es fühlt sich an wie, sondern es ist einfach, man ist Teil von etwas anderem, von etwas Größerem und fügt sich da einfach ein. Und das gibt einfach so eine positive Resonanz in einem. Ich kann das jetzt nicht irgendwie beschreiben.
Können Sie sagen, was eine gute Fußballspielerin ausmacht? Also was für Eigenschaften sind das?
Jetzt auf der professionellen Ebene sozusagen, ne? Einfach, natürlich fängt das alles irgendwo an, dass man ein gewisses Talent auch hat für diese Sportart, für dieses Gefühl dafür, weil ich meine, Fußball, irgendwie spielt es ja jeder, aber wenn man da mal auch anders drauf schaut, das ist ja doch sehr, sehr komplex, allein koordinativ diese Beanspruchung mit dem Fuß, den Ball zu spielen, genau dahin, wo er hinkommen soll, im richtigen Moment, dann gleichzeitig noch irgendwie so das gesamte Umfeld wahrnehmen und sozusagen auch eigentlich in jeder Sekunde immer wieder auf neue Begebenheiten einzugehen. Das ist ja dann doch nicht mehr ganz so einfach, wenn man das so sieht. Aber ich glaube, es geht darum, das Spiel an sich zu verstehen, was gerade passiert und das auch quasi immer wieder neu zu interpretieren, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können. Zu wissen, wenn ich den Ball am Fuß habe und den da hinspiele, dann passiert das oder das sind dann die x Möglichkeiten, die passieren. Und ich weiß auch von meinem Mitspieler, Mitspielerin, im Idealfall, ne, wenn man ein gutes Team ist, was dann danach die nächsten 5, 6 Aktionen sind, die kommen und wie man sich dann entsprechend auch bewegt. Und ich glaube, das ist auch das, was dann ein gutes Team nachher ausmacht, dass jeder voneinander weiß, was er gerade sozusagen tut oder was vor sich geht und was jemand für eine Rolle in diesem Spiel hat und man sich dementsprechend auch dann darauf einlassen kann. Also das sind ja dann wirklich Kleinigkeiten, ob ich den Ball dann nachher, in welchen Fuß ich ihn spiele, ob ich ihn in den Lauf, in den Fuß halt spiele und mit welcher Schärfe und so. Das ist ja so ein Gefühl, was man nachher auch natürlich entwickelt, aber einfach dieses Spiel in seiner Gesamtheit zu begreifen.
Wenn Sie und ich dasselbe Fußballspiel schauen würden, frage ich mich, ob Sie auf etwas ganz anderes möglicherweise achten würden als ich. Also schauen Sie, wenn Sie ein Fußballspiel schauen, auf den ballführenden Spieler? Oder beachten Sie den, also weil Sie gerade so gut, weil Sie haben gerade so gut beschrieben, ja, dass es ja schon darauf ankommt, das ganze, also es ist dann das ganze Spiel und das heißt eben auch den ganzen Raum zu verstehen. Deswegen würde ich gerne wissen, worauf schauen Sie, wenn Sie sich ein Spiel anschauen?
Also ich kann es natürlich nicht sagen, ob ich es in dem Sinne anders schaue als Sie, weil ich natürlich nicht weiß, wie Sie das Spiel jetzt sehen. Ja. Aber es ist schon so, dass man oder dass ich die Szenen nicht isoliert sozusagen sehe. Ah, da ist der Ballführer, der hat den Pass jetzt gespielt, hat er toll gemacht, sondern dass man das große Ganze sieht. Es sind ja wirklich, ich meine, es sind 11 Mitspieler oder 10 Mitspieler auf dem Feld. Und jede Bewegung verändert ja das Spiel. Also wenn ich jetzt irgendwie als Stürmer in die Mitte ziehe, ziehe ich ja womöglich dann auch Gegenspieler mit, mache den Raum vielleicht eng oder eben halt auch das Gegenteil, dass ich den Raum irgendwie aufmache, indem ich rausziehe oder so. Das sind einfach Dinge, ich würde auch nicht sagen, dass ich darauf bewusst immer auf bestimmte Szenen dann drauf schaue, sondern dass man so ein Gefühl ja dafür entwickelt hat über die Jahre, weil man das sein Leben lang gemacht hat, dass man das wahrnimmt automatisch, was noch passiert ist, ohne dass ich sage, ich muss jetzt noch links und rechts gucken und auf den Ballführenden, sondern das ist gelernt in einem, dass man da drauf schaut und irgendwie erkennt, oh, das war jetzt nicht gut, dass er das gemacht hat oder wie auch immer. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, ja, dadurch, dass man damit groß geworden ist und das irgendwie auch immer ein Teil davon gewesen ist, sieht man das wahrscheinlich dann auch dann schon anders als jemand wie Sie jetzt vielleicht. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Trainer, der irgendwie mit einem Block sitzt und dann Dinge aufschreibt oder dann mit irgendwelchen Skizzen hin und her schiebt.
Nee, aber ich frage auch deswegen, weil zum Beispiel mich stört, wenn ich Fußballspiele live schaue und da gibt's ja häufig eine Wiederholung. Und dann ist mein Eindruck immer, dass die Wiederholung einen viel zu kurzen Ausschnitt zeigt. Nämlich sozusagen gerade die Schlusssequenz, in der dann irgendetwas schiefgegangen ist oder in der dann vielleicht auch ein Torschuss gefallen ist. Und mir fehlt aber häufig die längere Sequenz, weil ich in der schon früher erkennen kann, wo ja vielleicht ein Defensivverhalten nicht stimmte oder eine Raumaufteilung nicht stimmte oder so. Also ist das auch etwas, was Sie beim, wenn Sie nicht live schauen, sondern wenn Sie sozusagen am Fernsehen schauen, auch denken, herrje, könntet ihr mal bitte das Ganze mehr im Blick haben?
Das kommt schon das eine oder andere Mal vor, dass man sagt, warum haben die gerade jetzt da reingeschnitten und nicht noch die 2 Sekunden vorher, weil da sieht man, dass das und das passiert. Also, klar, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem Medium geschuldet. Das ist jetzt Fernsehen, man muss das attraktiv auch machen für die Zuschauer und auch hat vielleicht auch nicht unendlich viel Zeit, ja, weil manchmal denkt man auch weg mit der Zeitlupe, das Spiel geht weiter.
Und wenn Sie vergleichen, vielleicht tun sie das gar nicht, aber wenn sie so überlegen, also ihre jetzige Tätigkeit und ihre vorherige als professionelle Spielerin, was ist denn anstrengender? Sind 90 Minuten Fußballspielen anstrengender oder sind 90 Minuten DFB-Sitzungen anstrengender?
Ja gut, ich muss dazu sagen, das Fußballspielen fängt man an aus einer einfach Leidenschaft für dieses Spiel und diesen Sport, und das findet man jetzt nicht nochmal mit irgendwas anderem. Und jetzt als quasi Funktionärin, wie man dann jetzt so schön irgendwie sagt, ist es was ganz anderes. Also es ist eine ganz andere Perspektive auf das, was man selber erlebt hat. Man hat die Möglichkeit, das dadurch auch irgendwie nochmal anders zu reflektieren, anders zu begreifen in seiner Gänze. Aber klar, jetzt von dem Gefühl, was in einem hochkommt, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, das habe ich jetzt in den Sitzungen nicht so häufig.
Sie sprechen im Moment sehr, sehr viel über, also nicht nur im Moment, sondern natürlich schon eine ganze Weile lang, über das, was Fußball kann. Über was für Kräfte das auch birgt. Können Sie sagen, was kann Fußball, was andere soziale Kräfte oder Institutionen nicht so gut können?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass andere irgendwie nicht so gut können, aber Fußball ist einfach, in unserer Gesellschaft so stark verankert, auch strukturell so stark verankert. Es hat einen extrem leichten Zugang dazu, wenn man jetzt überlegt, so, es gibt super viele Vereine, das kostet im Grunde kein Geld, da mitspielen zu können, ja, wenn man jetzt andere Sportarten nimmt, wo man dann irgendwie vielleicht noch Equipment braucht, Schläger und weiß ich nicht was alles noch. Und also diese Grundvoraussetzung ist ja schon mal einfach auch da. Und wir haben eben davon gesprochen, was Fußball einfach auch leistet. Man spielt Fußball immer mit vielen anderen zusammen. Das heißt, man ist immer in einer Gruppe, man ist immer in einer Gemeinschaft, man ist Teil von etwas anderem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Mischung, dass man quasi dieses körperliche Ertüchtigen, ja, gleichzeitig einfach auch dieses stetige Verhandeln von dem, wer man ist, was man ist und wie man sich in eine Gruppe einfügt. Und das macht man ja alles eher auf eine unbewusste Art und Weise. Man geht ja nicht zum Fußball und sagt jetzt, so, jetzt möchte ich gerne XY lernen, sondern man geht ja dahin, weil man einfach Spaß an der Sache hat und an der Leidenschaft für diesen Sport auch hat und auch vielleicht dieses Gefühl der Gemeinschaft einfach auch gerne spürt und auch wirklich spürt und nicht einfach nur sagt, ja, wir sitzen jetzt hier zu 11 zusammen, sondern einfach wirklich das erlebt. Und dadurch, dass der Fußball einfach auch so eine große Bedeutung in der Gesellschaft hat, kann er natürlich auch sehr weit wirken und kann sehr viele Menschen erreichen und kann auch diese ganzen Kräfte, die ja irgendwie offensichtlich sind, wie so Integration, Chancengleichheit, Teilhabe, kann er sozusagen auf eine sehr spielerische Art und Weise wirken, auch auf die Menschen und dann natürlich auch weiter in die Gesellschaft rein.
Jetzt haben Sie gerade so fast beiläufig gesagt, ja, man verhandelt im Fußball oder in der Gruppe ja auch, wer man ist. Und da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen wollen, weil das ist ja nicht nur einfach und das ist ja auch nicht nur etwas, was sofort immer gelingt, sondern natürlich hast du auch in wahrscheinlich unterschiedlichen Altersgruppen oder je nachdem, wie weit dein Körper sich entwickelt oder wie reif du bist oder auch natürlich auch wie talentiert oder wie gut, auch immer ja einen unterschiedlichen Status in so einer Gruppe oder in so einem Team. Und das ist mal mit mehr Anerkennung und vielleicht aber auch mal mit weniger Anerkennung verbunden. Also es sind ja auch nicht nur Momente, die das Selbstbewusstsein immer fördern. Können Sie dazu auch was sagen, vielleicht wie Sie es selbst erlebt haben oder auch warum es vielleicht wichtig sein könnte, auch eben durch diese schwierigen Momente durchzugehen?
Ich glaube, das ist extrem wichtig, vor allem auch für eine Entwicklung, jetzt wenn ich jetzt an so als Spielerin denke, an diesen Entwicklung als Team, was nachher ein erfolgreiches Team ausmacht, ist nämlich genau diese Spannung und diese Kontroverse innerhalb des Teams am Anfang einfach auch diese Rollen auszuverhandeln, auszutarieren. Also man ich glaube schon, wenn man jetzt eine Mannschaft hat und man lässt die 2 Wochen mal miteinander trainieren, dass man schon erstmal so auf den ersten Blick schon ein paar Spieler, wo man genau weiß, okay, die haben hier eine bestimmte Rolle, nehmen die einfach ein. Und das wird auch von den anderen so gesehen. Aber was halt immer auch, du hast dieses tägliche Challengen. Es ist nie für immer sozusagen. Und du kannst einfach darüber, dass du dich verbesserst, Leistung bringst, andere Impulse reinbringst, kann sich das nachher auch wieder verändern. Das ist ja in der Mannschaft nichts anderes. Du hast Stammspieler oder dieses bekannte Gerüst, was einfach da ist und die Mannschaft auch trägt. Und dass aber sich natürlich dann auch immer wieder Spieler, Spielerinnen in den Mittelpunkt spielen können, nochmal irgendwie auch.
Aber würden Sie sagen, das ist Bullshit, diese... Entschuldigung, würden Sie sagen, das ist... also stimmt diese Vorstellung vom Gerüst überhaupt? Braucht es das wirklich? Oder würden Sie sagen, das ist immer so ein Gerede und eigentlich ist das Quatsch?
Nein, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das notwendig ist, weil es natürlich Stabilität gibt, weil es Orientierung gibt, weil es nachher auch dafür sorgt, dass eine Mannschaft ein Gesicht bekommt und eine Richtung sozusagen auch hat, an der man sie wiedererkennen kann. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich ja nachher noch drauf, aber ne, wenn ich jetzt an unsere deutsche Nationalmannschaft beispielsweise auch denke, wenn ich jetzt auch als Spielerin bin, ich bin in einer Mannschaft und die Mannschaft muss sich aus sich heraus auch so ein Stück weit selbst finden. Und so eine Trainersache ist natürlich zu sagen, okay, was lasse ich zu, wie lasse ich das zu, damit diese Teile sich irgendwie ineinander fügen. Wenn ich aber dann ein Gerüst habe von 5, 6 Spielern, die quasi ja auch dieses gewisse Standing auch haben, die Qualität auch dafür haben und dann eben diese Stabilität geben, auch den Spielern, die neben einem sind, die dann auch mal jemand anders sein kann beim nächsten Spiel, aber die immer wieder so die Sicherheit geben, ich weiß, in welche Richtung wir gehen wollen oder wir wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und wenn es irgendwie mal auch das Gefühl da ist, es kippt, können wir das wieder in die richtige Richtung lenken. Und ich finde, das ist für erfolgreiche Mannschaften unabdingbar, ein Gerüst zu haben, das dann nachher diese Mannschaft trägt, mit ihr sich weiterentwickelt und auch so der Motor, der Impulsgeber da drinne auch ist. Aber das sind halt auch Entwicklungen, die, wie gesagt, zugelassen werden müssen.
Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, dass Fußball eben oder natürlich dieses Aufwachsen oder das sozialisiert werden in so einem Team eben auch eine Integrationsfunktion haben kann. Und da würde ich ganz gerne wissen wollen, stimmt das eigentlich? Also in dem Sinne von, ja, das kann in so einem Gefüge gelingen oder das kann sozusagen gesellschaftlich so eine große Bedeutung haben, dass eben Fußball in den Vereinen Menschen zusammenbringt, die sich sonst vielleicht gar nie begegnen würden und dass die Zugangsschwelle niedrig ist. Aber trotzdem bleiben ja die Konflikte, also ob es soziale Konflikte sind, ob es kulturelle Konflikte sind, ob es Rassismus ist, ob es Antisemitismus, bleiben ja nicht außen vor, sondern die kommen ja auch in die Kabinen, in die Mannschaften, in das Spiel hinein. Also wie stark erleben Sie Fußball doch auch eben nur in Anführungszeichen als ein Spiegelbild von dem, was in der Gesellschaft sonst auch an Konflikten da ist?
Ja, der Fußball ist selbstverständlich ein Abbild der Gesellschaft, weil all diese Dinge, die Sie angesprochen haben, die sind ja nie weg. Die sind ja da. Jeder hat ja sozusagen seine eigene Identität, seine eigene Einflüsse, die auf einen einwirken und die sind ja nie weg. Das ist ja das, was es so spannend macht, dass man trotz genau dieser multiplen Einflüsse und diversen Charaktere, Menschen, Begebenheiten, alles, was man irgendwie so findet, das Spiel trotzdem funktioniert. Und eben unter dieser Prämisse funktioniert, was kann ich wie der Mannschaft geben, um zum Erfolg zu kommen? Und genau die Themen, die wir angesprochen haben, spielen da gar keine Rolle. Sie sind total irrelevant, aber sie sind trotzdem da. Fallen ja dann nicht einfach weg.
Das ist ja interessant. Also Sie würden schon sagen, es ist, bleibt eben nicht außen vor, es ist schon mittendrin, aber es hindert nicht am Spiel.
Also wir können uns ja nicht freimachen von dem, wer wir sind und von dem, was wir sind und wie wir aussehen und wo wir herkommen und was wir irgendwie tagtäglich erleben. Das ist ja im echten Leben ja auch so. Aber es ist ja Teil des Lebens, Teil des Spiels. Wir können ja jetzt nicht alle als uniformierte, gleiche Menschen sozusagen durch die Gegend laufen und tun, als gäbe es uns sozusagen ja nicht, weil jeder ist ja verschieden. Also das meine ich damit, es ist ja trotzdem da. Ich habe mit Spielerinnen gespielt, die kamen aus Japan, die anderen aus Mexiko, andere kommen aus, weiß ich nicht woher, jeder hat vielleicht eine andere Sprache und sonst wie gesprochen. Aber das hat ja keiner weggewischt oder ignoriert. Aber das Zusammenspiel hat hervorragend funktioniert. Und dieses Einfügen in ein Team und in eine Gemeinschaft, um ein Ziel zu erreichen, das ist ja das, wie es dann hervorragend auch funktioniert im Fußball.
Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wir können sicherlich auch andere nehmen, aber nehmen wir vielleicht mal das Beispiel des Spielers Vinicius bei Real Madrid, der nicht aus dem Team, das muss man dazu sagen, sondern von außen massiv rassistisch angefeindet wird. Das ist eine alltägliche Realität, die sehr, sehr viele schwarze Spielerinnen und Spieler weltweit erleben. Ich nehme den jetzt nur gerade raus, weil was mindestens mich bei Vinicius jetzt so berührt hat, ist, wie deutlich er auch zeigt und sagt, was das mit ihm macht. Können Sie zum einen es vielleicht einfach kommentieren, also was da nach wie vor weiter geschieht, aber vielleicht auch, was es für Strategien geben kann dagegen, weil das einfach nur sich zu erklären gegen Rassismus offensichtlich nicht reicht.
Ja, ich glaube, das ist ja kein in dem Sinne exklusives Fußballproblem, wenn wir jetzt dann auch gesagt haben, dass das ein Abbild auch irgendwo der Gesellschaft ist. Und was ja außer Frage steht, ist, dass absolut nirgendwo, auch nur ansatzweise, irgendwie eine Rechtfertigung oder auch nur einen klitzekleinen Platz irgendwo haben kann. Ich versuche mal aus meiner Perspektive das zu beschreiben, weil mein Vater ist aus Kamerun, meine Mutter ist aus Frankreich, ich bin in Deutschland geboren, groß geworden und ich persönlich habe es nie erlebt, im Fußball auch außerhalb nicht, das ist tatsächlich, weil gerade der Fußball mir so ein Sicherheitsrahmen irgendwo gegeben hat, wo ich mich wohlgefühlt, wo ich mich entfalten konnte, wo alles da gewesen ist. Aber wir wissen es alle, dass es viel, 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 oder dass es überhaupt vorkommt, dass es viel zu häufig vorkommt. Und es gibt, glaube ich, nicht so dieses eine Rezept, wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann ist das morgen alles vorbei. Sondern ich glaube, da ist tatsächlich auch so, dass wir uns alle so ein Stück weit auch nochmal selbst hinterfragen müssen, dass wir alle immer so diese Reflexion haben müssen, wo befinde ich mich gerade, was mache ich da gerade, warum ist das Ganze so? Da geht es dann auch um Themen wie Zivilcourage. Gibt es ja auch positive Beispiele, wenn man jetzt, ich glaube, in Münster war es mal der Fall, da wurde ein Spieler, glaube ich, auch rassistisch beleidigt von der Tribüne aus, wo dann die Fans gesagt haben, was soll das? Das gehört hier nicht hin und dann entsprechend auch derjenige festgesetzt worden. Also ich glaube, wir stehen da alle ein Stück weit in der Verantwortung. Es ist nicht nur der betroffene Spieler, betroffene Spielerin und derjenige, der irgendwie sich rassistisch äußert, sondern das ist wirklich ein Thema, was uns als Gesellschaft und wie wir zusammenleben wollen, beschäftigen muss und in dem Kontext jeden Einzelnen. Und da ist auch jeder Einzelne in der Pflicht sozusagen für sich.
Aber ist Ihr Eindruck bei den, ich finde jetzt sehr gut das Beispiel auch von Münster, weil man sagt, es können eben nicht nur die Schiedsrichter regieren, nicht nur das Team, die Mannschaft drumherum des Spielers, also die da den Platz verlassen können und sagen können, wir spielen hier einfach nicht, solange einer der unseren so rassistisch angegangen wird. Klammer auf, es könnte natürlich auch die gegnerische Mannschaft auch runtergehen. Also das muss man auch sagen. Es muss ja, also in dem Sinne ist das immer einer von uns, würde ich sagen. Aber wäre ihr tatsächlich ihr Appell auch stärker an die Fangruppen, sich selber stärker dazu zu verhalten?
Ich glaube tatsächlich an jeden. Also es ist wirklich nicht nur die Spieler, nicht nur die Schiris. Und auch, weil Fangruppen hört sich jetzt irgendwie so anders, wenn man jetzt ganz speziell einfach nur so die organisierte Fanclubs oder so nehmen würde. Sonst ist wirklich jeder Einzelne, der da in der Verantwortung ist. Und da gibt es auch nicht die einen, die es mehr machen müssten als die anderen, sondern wir leben ja alle gemeinsam in einer Gesellschaft und sind irgendwie alle dafür verantwortlich, diese zu gestalten, dass die Art und Weise, wie wir hier leben wollen, auch aufrechterhalten wird. Und da ist es dann nicht nur die Aufgabe einer Fangruppierung oder von irgendwelchen Regelhütern oder Spielern, sondern einfach von uns im Allgemeinen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie, als Sie selber Fußballspielerin waren, gar keine Vorbilder hatten, weil es, also weibliche Vorbilder, weil es das praktisch nicht gab. Und woran man sich orientierte, waren männliche Fußballspieler und dass eines Ihrer Vorbilder Zinedine Zidane war. Und ich wollte ganz gerne nachfragen nach dieser legendären Szene, in der Zinedine Zidane sich, ich würde sagen, gewehrt hat und mit dem Kopf die Brust seines Gegenspielers geschlagen hat, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und ich muss zugeben, ich habe das damals live gesehen und hab gedacht, meine Güte, was für eine Selbstdisziplin, dass der dem keine Kopfnuss, sondern dass er nur
ist auch eine Lesart.
Auf den Brust trifft. Ja? Und man wusste in dem Moment ja noch nicht, was der Satz war, der vorher gefallen war, auf den hin er reagiert hatte. Aber ich würde gerne, wenn wir eben sprechen über die Fragen von Anfechtungen, von Rassismus, von Antisemitismus, aber auch von Sexismus, können Sie das verstehen? Also können Sie diese Emotion dieser Verzweiflung oder der Wut von Zidane verstehen? Oder haben Sie damals sofort gedacht, so darf er sich nicht verlieren?
Ja gut, in dem Moment, wo es passiert ist, da guckt man da an Finale und ist dann da auch mit seinem Frankreich-Trikot gewesen, ja, draus. Und dann sieht man da so, nein. Also jeder wusste ja sofort, dass es eine rote Karte ist. Und das,
ja, klar.
Da gibt es jetzt dann auch keinen, da reflektiert man jetzt nicht großartig schon im ersten Moment, was hat er da gemacht? Ich meine, das ist klar, im Fußball, das ist ja auch das Wichtige und das Gute, dass es klare Regeln gibt, die für alle gelten. So, das ist, glaube ich, auch so nochmal dieser Vergleich oder was man auch mit der Gesellschaft so ein bisschen gleichziehen kann, zu sagen, es gibt Regeln, die für alle gelten und an die muss man sich sozusagen auch halten. Aber man muss natürlich auch immer das Ganze drumherum sehen. Wie kommt was zustande? Warum kommt etwas zustande? Was dann aber nicht sozusagen heißt, dass man sich deswegen nicht mehr an Regeln hält. Ne? Also deswegen ist dann immer so die Interpretation und dieses und das nachher darauf schauen, das ist, glaube ich, dann wichtig, das alles mit zu berücksichtigen. Und hätte jetzt nicht sozusagen mir gewünscht, dass man sagt, gut, es war jetzt Zidane und es war jetzt irgendwie blöd, deswegen soll er auf dem Feld bleiben, ne? Sondern eben, okay, man empfindet so ein Verständnis dafür, warum diese Reaktion kommt. Aber man weiß auch, man muss mit den Konsequenzen sozusagen leben, aber hat dieses. Ich glaube auch nicht, dass er selber sagt, ja gut, ich hätte mir gewünscht, dass ich keine rote Karte dafür kriege. Man weiß, dass es sozusagen die Reaktion.
Nein, das war natürlich auch nicht. Es war natürlich auch ein tragischer Moment. Also es war natürlich auch ein tragischer
ich
Moment.
Ich habe immer dieses Bild im Kopf, wo dieser Pokal steht und er mit seinem Trikot mit der Nummer 10 daran vorbeigeht sozusagen.
Nee, ich habe immer dieses Bild, wie er runtergeht.
Ja, genau. Da steht der Pokal ist da und dann geht er so an dem vorbei.
Und es ist auch einfach klar. Es ist das wichtigste. Also es ist das wichtigste Spiel seines Lebens. Also zumindest als Spieler. Ja und. Und trotzdem, also ich weiß, dass ich diesen Moment immer noch gedacht habe und eben sehr viel Verständnis auch hatte, also auch für das, was da auf Spieler einprasselt und was es auch für eine, ja, also auch eben an Sprüchen, an Sätzen, also ich meine, all das, was wir jetzt heutzutage eben so als Hate Speech bezeichnen würden, das ist da ja auf dem Platz gang und gäbe, sozusagen, ja. Ist das noch so? Also ist diese Art von aushalten müssen von solchen Sprüchen auf dem Platz, jetzt nicht von den Fans, sondern auf dem Platz, ist das noch so?
Man muss immer auch erstmal wissen, okay, in was für einem Umfeld bewegt man sich da gerade, ne? Man ist auf dem Platz und jeder weiß auch eigentlich, dass der Fußball Dinge lehrt wie Fairplay, wie Respekt, Toleranz auch untereinander, dass diese Dinge vorkommen, das ist offensichtlich und auch klar. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, sich innerhalb des Fußballs, das heißt selbst zu erziehen, aber zu wissen, okay, wir müssen anders miteinander umgehen, die Reflexion über das, wer wir sind, wie wir wirken, was wir auch nach außen hin bewirken, das verändert. Es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren vielleicht, sondern es ist einfach anders und man muss einfach auch wissen, in was für einem Umfeld man sich befindet, in was für einer Welt man lebt sozusagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Verantwortlichkeit von Menschen grundsätzlich, die in der Öffentlichkeit stehen oder die halt einfach einfach öffentliche Personen sind, sich nicht sozusagen darauf zu besinnen, zu sagen, ich bin jetzt ein Sportler und ich mache meinen Sport, sondern man hat auch immer noch trotz allem gewisse Pflichten neben den Privilegien, die man natürlich dann genießt als öffentliche Person. Und eine der Pflichten ist für mich, sich eben bewusst zu werden, warum man diese Privilegien hat, in was für einem Umfeld man sich bewegt und was man auch bewirkt mit dem, was man ist und tut. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was man verlangen kann.
Nun finde ich interessant, wie viel sich auch verändert hat. Das haben Sie jetzt eben auch gesagt, so in den letzten 15 Jahren. Also was auch nicht mehr toleriert wird, was nicht mehr akzeptiert wird, was sich an, das sehen wir nicht nur im Fußball, das sehen wir auch in den Theatern, in der Filmwelt. Wir haben jetzt bei der Frauenfußball-WM, die Szene, die, glaube ich, inzwischen wahrscheinlich alle mehrfach gesehen haben, wie der spanische Verbandspräsident einfach vor einem Millionenpublikum die Spielerin Jenny Hermoso küsst. Und das Interessante daran fand ich, dass das jetzt, weil es natürlich auch öffentlich war, zu einer wirklich großen Diskussion und auch wirklich großen Reformen oder Veränderungen im spanischen Fußball zumindest geführt hat, dass es aber schon vorher Widerstand und Kritik innerhalb des Teams der spanischen Fußballerinnen gegeben hat, das ging so ein bisschen unter. Ja, und ich würde ganz gerne von Ihnen hören, wie Sie das erlebt haben. Also sowohl, was jetzt dann angestoßen worden ist und was jetzt passiert ist, aber auch, so zumindest mein Eindruck, dass erst auf die Spielerinnen gehört worden ist, nachdem es vor Millionenpublikum zu sehen war und die Kritik, die aus dem Team vorher kam, einfach noch abgebügelt worden war.
Ich glaube, einerseits zeigt es tatsächlich, wie wichtig oder was für eine Funktion der Fußball in der Gesellschaft übernehmen kann, weil darüber so viele Themen verhandelt werden und diskutiert werden. Also es sind ja gesellschaftliche Probleme.
Ja, also Machismo, ja, Sexismus.
Genau, so. Das sind alles so Dinge, die man im Fußball dann sozusagen diskutieren kann oder über den Fußball diskutieren kann, weil es einfach so viele Menschen schauen, so viel Interesse darauf ist und man das immer wieder da auch wiederfindet. Und das macht es dann einfach sozusagen, es auch in dieser Breite zu diskutieren und zu machen, weil das ist ja dann auch wieder ein Stück weit dieses, über diese Diskussion, über diese Szene verhandelt man ja auch wieder so neue Standards in Anführungszeichen, aber einfach so dieses, okay, wollen wir das so?
Wollen wir das akzeptieren?
Genau, ja. ist das die Art und Weise, wie wir uns vorstellen, gemeinsam zusammenzuleben? So, und ich glaube, das wurde in der Szene dann auch nochmal deutlich und darüber, weil es im Frauenfußball sozusagen passiert ist, war für mich auch nochmal deutlich zu sehen, wie sehr die Relevanz des Frauenfußballs auch sozusagen gestiegen ist. Das zeigt mir einfach, wie wichtig es auch ist, in diese Bereiche, in diese Themen sozusagen, die weiter voranzubringen, auch weiter zu investieren in Frauensport, Frauenfußball, weil das genau eine Bühne auch ist für diese Dinge, die darüber auch so wichtig verhandelt werden können.
Absolut. Also ich glaube, das eine ist ganz wichtig, was Sie sagen, dass es eben nicht nur sozusagen in der Welt des Fußballs, also oder nicht nur Veränderungen innerhalb des Fußballs bewirken kann, sondern dass darüber dann die Diskussionen geführt werden, die wir insgesamt brauchen.
Ja. Genau.
Ich fand aber auch interessant, dass, vielleicht erinnern Sie sich, es gab danach noch ein, ich weiß gar nicht, ob das eine Pressekonferenz war, aber relativ kurz danach, wo der Rubiales sich sozusagen erklären sollte und man eigentlich erwartete, er würde sich jetzt entschuldigen oder er würde zurücktreten. Und dann hat er aber irgendwie mehrfach wiederholt, also im Grunde genommen so sehr selbstbewusst sich dahingestellt und gesagt, er tritt irgendwie nicht zurück. Und dann sah man so im Gegenschuss all die Menschen, die im Publikum saßen, die so aus der spanischen Verbandswelt da waren, und die erstens glaubten, er kommt damit durch, ja, und zweitens auch irgendwie ihm noch Zustimmung. Also die wollten noch, dass sich nichts verändert. Ja,
ja, aber das ist aber, glaube ich, ja, das ist ja immer so dieser Charakter von Veränderung, von Change, dass man merkt, es passiert hier gerade was und irgendwie Veränderung geht ja nicht einfach so von jetzt auf gleich vonstatten, sondern dass man vielleicht versucht, irgendwo etwas festzuhalten, weil man nicht weiß, was kommt. Und dass es dann große Unsicherheiten auch bei manchen Menschen gibt, sozusagen. Und das sehe ich darin dann einfach auch wieder.
Also es muss auch noch ein bisschen Widerstand geben, oder es gibt immer erstmal ein bisschen Widerstand, und daran zeigt sich vielleicht auch erst, wie strukturell es ist, wie viel es auch so mit Gewohnheitsrechten zu tun hat. Das konnten wir doch immer so machen. Und umso wichtiger dann, dass sie nicht damit durchkommen.
Ja, also ich meine, es ist ja irgendwie immer die Aufgabe derjenigen, die jetzt gerade sozusagen da sind, für sich einzustehen, für das, wie man halt eben gemeinsam leben möchte, das ja zu verhandeln. Das ist immer so ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber tatsächlich einfach auch zu sagen, okay, nee, wir jetzt als Frauen, wir haben da einen ganz anderen Blick drauf, und wir, das ist halt, da muss sich was sozusagen auch verändern, und das muss man sich natürlich dann auch irgendwie, auch wenn es immer dann so sagt, ja, ist eigentlich selbstverständlich, Gleichberechtigung und so weiter und so fort, ist es halt immer noch so, dass das auch ein Stück weit erkämpft werden muss. Und ja.
Ich bin neulich auf einer Veranstaltung gewesen, gemeinsam mit Thomas Hitzelsberger, und wir haben gesprochen über Homosexualität im Fußball und was sein Mut auch bedeutet hat damals. Und dann wurde ich, die ich auf dem Podium saß, gefragt, ja, warum das denn eigentlich bei den Männern immer noch so ein Tabuthema ist und warum es immer noch so wenige Männer gibt, die offen über ihre Homosexualität sprechen, und warum es im Frauenfußball dagegen ja so eine Leichtigkeit und ich würde auch sagen, so eine Normalität oder so eine Natürlichkeit gibt im Umgang damit. Und ich habe erst so ein bisschen klugscheißend so vor mich hingeredet, und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, vielleicht sind die einfach cooler. aber jetzt würde ich gerne Sie fragen, was ist denn Ihr Eindruck? Warum fällt das im Frauenfußball so viel leichter? Oder so wirkt es zumindest.
Ja, nee, es ist auch so. Also das ist natürlich auch jetzt meine Erfahrung, dass es so ist. Ich glaube einfach, dass ich ja auch, das liegt ein bisschen auch an der Geschichte des Frauenfußballs, aus was für einem Momentum sich das heraus sozusagen entwickelt hat. Ne? Frauenfußball hat ja etwas sehr Emanzipatorisches in seiner Anfangsgeschichte sozusagen. Und dementsprechend wird da Homosexualität jetzt nicht mit Schwäche oder mit irgendwelchen anderen Dingen sozusagen assoziiert, die man jetzt beim Männerfußball darauf ja projiziert. Das ist, und wo man eigentlich damit rechnet.
Ist da auch Schwachsinn?
Genau. Nee, aber das ist ja daraus sozusagen die Geschichte, woraus sich das speist. Ja? Frauenfußball war ja nicht nur nicht beachtet, sondern das war ja auch verpönt und irgendwie so Frauen, die Fußball spielen. Da gab es ja dann die verschiedenen Zuordnungen oder Zuschreibungen, die man dann auch den Frauen gegeben hat und so. Und im Männerfußball ist es halt eine ganz andere Story sozusagen, die da erzählt wird. Mhm. Und im Frauenfußball ist es tatsächlich so, dass es absolut gar keine Rolle spielt, weder innerhalb einer Mannschaft noch sozusagen im Frauenfußball so im Allgemeinen. Und im Männerfußball ist es tatsächlich noch nicht der Fall.
Jetzt sind Sie zuständig auch für die Frage von Gleichstellung, für die Frage von Gleichberechtigung und damit auch für die Frage von Equal Pay. Können Sie sagen, ja, wie schwer das ist, diese Fragen erstens immer wieder zu thematisieren, aber dann auch wirklich durchzusetzen?
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich eben auch schon mal angerissen habe, dass es eigentlich die Leute sagen, oder die meisten sagen, ja, stimmt ja eigentlich, aber jetzt weiter, wie wir es jetzt irgendwie machen wollen, geht halt nicht. Ne? Ich muss ja zu dem Thema Equal Pay auch sagen, dass meine Haltung dazu oder meine Einstellung dazu ist, zu sagen, okay, es gibt einen Unterschied dazu, ob ich in einem Bundesliga-Verein spiele oder ob ich in der Nationalmannschaft spiele, weil Bundesliga, das ist Unterhaltung, das sind Wirtschaftsunternehmen, die jetzt quasi irgendwie Geld machen wollen und Champions League gewinnen, und das ist eine Unterhaltungsbranche, und die Nationalmannschaft, das ist für mich speist sich aus einem ganz anderen Narrativ und einem ganz anderen Hintergrund sozusagen, und deswegen sage ich ja auch, dass auf Verbandsebene für mich eigentlich klar ist, dass da Equal Pay sozusagen normal sein sollte. Und in der Bundesliga ist es natürlich was anderes, dadurch, dass es halt ein Unterhaltungsmarkt sozusagen gibt.
Aber können Sie mal sagen, was der Unterschied ist auf Verbandsebene?
Ja, ich
also jetzt mal in
als,
Zahlen.
Als in Zahlen?
Ja.
Oder was?
Achso. Ja, in Zahlen.
Mhm. Achso, das, ich weiß ja nicht, wie das sozusagen in den Vereinen. Ich meine, jeder weiß, wie jetzt ein Bundesliga-Profi, in welchen Sphären das sich sozusagen auch bewegt. Im Frauenfußball ist es noch auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Entwicklungen, die stattgefunden haben, allerdings auch wieder nur in Teilen des Frankfurts. Wenn man jetzt auf die Liga schaut, ne, dann sieht man, okay, es gibt Vereine, die
also
einfach
Frankfurt, auch,
Bayern, Wolfsburg, ja, Wolfsburg, die jetzt einfach auch schon in der Entwicklung weiter sind, auch profitieren von anderen Strukturen. Und dann gibt es halt natürlich auch Vereine, die wirklich ich sage es als Beispiel einfach nur, weil das aktuell der Club ist, der jetzt kein, in Anführungszeichen, Männer-Backup in der Struktur auch hinten dran hat, mit der SGSS beispielsweise. Und da sind ja natürlich auch die Unterschiede allein schon innerhalb der Liga riesengroß. Also es gibt immer noch genug Spielerinnen, die ganz normal arbeiten gehen in der ersten Liga und aber das gleiche Pensum haben wie Spielerinnen, die beim VfL Wolfsburg spielen und da halt Vollprofis sozusagen auch sind. Und dann haben wir natürlich nochmal den Sprung jetzt zum Männerfußball, ne, wo das aber, wie gesagt, eine andere Branche einfach auch ist, also der Fußball im Club. In der Nationalmannschaft aber ist es ja so, deswegen würde ich einen Unterschied machen, dass man sagt, okay, im Verein, das ist, kann man sagen, dass man keinen Anspruch per se darauf hat, auf einen lukrativen Markt jetzt so zu sagen, okay, ich bin jetzt eine Frau und ich bin jetzt auch in der Unterhaltungsbranche, deswegen, das funktioniert für mich jetzt noch nicht. Aber wenn ich sage, in der Nationalmannschaft, wo es darum geht, sozusagen das Land zu repräsentieren, Identifikation zu stiften, am Ende ja irgendwo einen Übertrag auf das Gemeinwohl, die Gesellschaft, die Gemeinschaft zu schaffen, muss es, meiner Meinung nach, muss es absolut egal sein, von wem dieser Impuls ausgeht. Also wir hatten jetzt die EM 2022 in England gehabt und da hatte man tatsächlich das Gefühl, dass die Leute wieder gesagt haben, dass unsere Nationalmannschaft ist da und das sind unsere Mädels und die feuern wir an und wir haben irgendwie wieder dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Mannschaft, die uns auf internationale Bühne sozusagen auch vertreten hat, gehabt. Und da ist für mich eigentlich klar, okay, ob das jetzt die Männermannschaft gemacht hat oder die Frauenmannschaft, müsste ja erstmal dann total egal sein. Und zweitens muss man auch wieder sehen.
Und was kommt dann?
Was kommt dann?
Ja.
Ja, als Antwort sozusagen.
Ja, klar. Was
Ach
kommt
so,
denn als Antwort?
Ja, wir schätzen, dass das schon wert, aber wir kriegen halt, wo sollen wir das Geld hernehmen? Das ist so mal ein bisschen das Argument. Was ich aber auch sagen wollte, ist, wenn man im Männerfußball ist es so, dass man als Spieler sein Geld verdient man nicht in der Nationalmannschaft. Also man ist im Verein und da verdient man sein Geld und auch nicht wenig im Moment. Und das ist ja auch vollkommen, absolut vollkommen in Ordnung. Im Frauenfußball ist das natürlich nochmal auch ein bisschen was anderes. Also ich kann jetzt nur aus meiner Zeit sprechen. Wir hatten sehr erfolgreiche Zeiten. Als ich gespielt habe, was jetzt nicht den Link jetzt schließen, dass es an mir lag, sondern ich habe in einer erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft sozusagen auch, war ich Teil der Nationalmannschaft und da hat man natürlich auch einen Großteil von seinem Verdienst auch darüber sozusagen auch erhalten, wenn man dann mit einer WM-Prämie oder keine Ahnung, EM-Prämie oder so schon fast ein Jahresgehalt raus hat oder irgendwie sowas, ne? Das ist ein deutlicher Unterschied. Und deswegen nochmal dieses sich bewusst sein, wo befinde ich mich gerade? In was für einem Umfeld befinde ich mich gerade? Wofür mache ich was? Was für ein Privileg, Position habe ich gerade? Und wie füge ich mich dann da in das große ganze Bild ein? Also es geht ja nicht um mich.
Aber würden Sie da sagen, ist Ihr Eindruck, dass der DFB die Bedeutung von Frauenfußball verkennt?
Ich glaube, dass man schon sieht, ja, Frauenfußball ist relevant, das ist auch wichtig und so, aber dass man diesen Schritt der Veränderung, über den wir eben so gesprochen haben, der so schwer fällt manchmal, dass der noch ziemlich schwer fällt, tatsächlich. Ja, also das ist so ein bisschen, weil wenn man so Gespräche hat, man hört dann auch mal schon so, ja, stimmt, und da wollen wir auch perspektivisch hin, mittelfristig würden wir das auch so sehen, aber geht halt jetzt noch nicht. So, und die, ich glaube, das ist genau dieses Momentum, wo man da eben auch, ja, dranbleiben muss. Da muss man auch das erklären und immer wieder auch erklären. Und die Position und die Haltung auch deutlich machen. Und das ist ja das, was bei Wandel immer auch passiert. Dass es manchmal länger dauert, manchmal weniger lang, manchmal auch ein Momentum braucht, um diese Veränderung irgendwie anzustoßen. Aber ich glaube auch, dass der Fußball auch so eine gewisse Strahlkraft hat, auch auf andere Bereiche hat, auf andere Gebiete sozusagen auch hat. Und ja, also das ist meine ganz klare Haltung eigentlich zu diesem Thema Equal Pay im Verband.
Jetzt sind wir schon kurz vor der EM. Sie sind jetzt schon die ganze letzten Monate auch wirklich kreuz und quer durch Deutschland gezogen, durch Vereine in von Dörfern bis zu Großstädten gezogen, in der Vorbereitung auch auf die EM. Vielleicht können wir zunächst einmal ein bisschen was sagen zur Mannschaft selber, also erstmal zum Fußball selber und dann vielleicht zu der EM. Wie nehmen Sie den spielerischen oder den, ja, vielleicht auch den Zustand der, ja, ich weiß nicht, ob man Psyche sagen kann, aber wie nehmen Sie den mentalen Zustand auch der Mannschaft im Moment wahr?
Ich glaube schon, dass man jetzt nach den letzten zwei Länderspielen schon auch so eine Veränderung auch gemerkt hat, beziehungsweise die auch sichtbar geworden ist und die dann auch natürlich in den Köpfen der Spieler und auch in der Art und Weise, wie sich das auf das Spiel auswirkt, sozusagen sichtbar geworden ist. Weil das Thema haben wir eben ja schon mal so ein bisschen angerissen, ein Gerüst, eine Mannschaft zu haben, wo man weiß, okay, wer trägt diese Mannschaft, auf wen kann ich mich sozusagen verlassen und wer die Mannschaft auch noch weiter treibt und entwickelt, weil nachher auf dem Platz sowieso ist es ja auch so, da spielen halt die Spieler und die müssen sozusagen ja auch das Ganze dann umsetzen. Und das hat man jetzt den Eindruck gehabt in den letzten zwei Spielen, dass das natürlich auch, es wurde ja klar nach außen auch so kommuniziert und dass es auch für die Spieler so verstanden wurde. Weil das ist einfach, finde ich, extrem wichtig, diese Sicherheit zu haben. Was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle hier in diesem Team? Dann über Wiederholung sozusagen auch dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstsicherheit und Selbstverständnis zu bekommen.
Ja, es ist interessant, weil Sie Selbstbewusstsein ansprechen, weil ich mir, wenn ich mir nochmal sozusagen die jeweiligen Turniere der Nationalmannschaft anschaue und das Ausscheiden, die Umstände des Ausscheidens, die öffentlichen Debatten darüber, auch wenn ich mir, ich habe ja keinerlei Einblick als ganz normaler Fußballfan jetzt in sozusagen diese Binnenkommunikation oder auch die Binnendynamiken kann ich gar nicht beurteilen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war diese Dokumentation, die es gab über Katar. Da muss ich sagen, war ich jetzt einigermaßen schockiert über die Art der Ansprache. Also mir kam das wahnsinnig autoritär vor. Ich hatte den Eindruck, das ist so sehr, ja, also Frontalunterricht, ja, da wurde also irgendwie so von vorne auf diese Spieler so eingeredet. Mir wirkte es unheimlich unfrei, unheimlich spaßfrei. Und ja, als wirklich ahnungslose Zuschauerin habe ich mich dann gefragt, ja, ehrlich gesagt, wenn auf mich so eingeredet würde, ich würde auch nicht frei aufspielen. Ich würde auch sowas von gehemmt wahrscheinlich. Würden Sie sagen, dass Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit ein unterschätzter Faktor ist bei den Spielen der Nationalmannschaft?
Ja, das ist grundsätzlich bei im Leistungssport oder auch wenn man halt irgendwie Leistung erbringt, ist das immer ein Faktor, weil das ja natürlich etwas ist, was einen sozusagen davon abhält, in dieses Gefühl, in diesen Flow zu kommen, weil man da auch ganz viele andere Themen noch hat und Fragezeichen hat sozusagen. Deswegen ist es ja wiederum das, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt hier gesetzt auf meiner Position und ich bin auch im nächsten Spiel wieder auf dieser Position und im nächsten Spiel auch wieder und durchlebe viele Situationen in alle Richtungen, ne? In die positive wie in die negative Richtung. Das heißt, ich habe dann Erfahrung auf dieser Position, Erfahrung in diesem Gefüge. Das heißt, ich kann mich darin zurechtfinden, auch wenn neue Situationen entstehen und bin dann nicht hilflos und habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. Was passiert? Bin ich im nächsten Spiel nicht mehr dabei? Wie kann ich das jetzt hier auf dem Feld lösen? Das sind so viele Dinge, die einen davon abhalten, das zu tun, was man eigentlich am besten kann und wofür man auch dann sozusagen auf dem Platz steht. Von daher ist das Selbstbewusstsein ja natürlich immer ein wichtiger Baustein.
Ich höre jetzt eben auch raus, dass Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit eben auch etwas ist, das man sich erarbeiten kann. Und damit man es sich erarbeiten kann, braucht es sozusagen eine bestimmte Struktur, also sozusagen ein Gefüge, eine Struktur, und es braucht die Wiederholung. Also es ist sozusagen nicht nur etwas, was jetzt Pep-Talk ist sozusagen, sondern auch was, woran man arbeiten kann.
Definitiv. Also man wird ja nicht einfach mit dieser Selbstsicherheit geboren, sondern das ist ja durch Erfahrung und durch immer wieder Wiederholen, wie gesagt. Man durchlebt dann jede erdenkliche Situation irgendwie auf dem Feld schon einmal und weiß dann einfach viel besser, damit umzugehen. Das ist ja wie jetzt im echten Leben. Ich habe jetzt irgendwie schon ein paar Negativerlebnisse gehabt oder irgendwie, was ist passiert, und ich weiß beim nächsten Mal schon viel besser, wie ich damit umgehen kann und wie ich mich vielleicht verhalten muss, damit es mir danach oder dass die Situation sich verändert, verbessert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was auch ganz wichtig ist in der Mannschaft.
Können Sie sagen, was Sie mit der EM verbinden? Also im Sinne von, was wäre für Sie, die Sie jetzt so viel Energie da reingesteckt haben und so viel Arbeit da reingesteckt haben, was wäre für Sie eine gelungene EM? Und ich vermute jetzt einfach mal, das kann jetzt nicht an der Titelfrage allein sich entscheiden, sondern was wäre für Sie eine gelungene EM oder was wünschen Sie sich am meisten für diese EM?
Also aus meiner Rolle raus hat der Titel jetzt, sag ich mal, die geringste Bedeutung für den Maßstab, ob es jetzt eine gelungene EM ist oder nicht, weil das ist halt einfach auch ein sportlicher Wettkampf und es bedeutet immer, dass am Ende einer nur gewinnt und auch halt alle anderen dann in irgendeinem Stadium dieses Turniers verlieren werden, sozusagen, und das lässt sich halt auch nicht vorhersehen. Das ist ja auch das, warum wir den Fußball auch so gerne haben, ne? Deswegen, aber für mich ist tatsächlich so dieses Gefühl, was man mitnimmt nach diesem Turnier, also kann man jetzt wieder so ein Stück weit vergleichen mit 2006, dieses Sommermärchen. Wenn ich daran zurückdenke, ich habe auch viele Erinnerungen, so richtig konkrete Erinnerungen, und ich weiß, was dann und dann wie und wie passiert ist, aber ich habe so eine Grundstimmung und so ein Grundgefühl in mir, was diese Erinnerung an dieses Turnier auch auslöst, was es mit uns als deutsche Gesellschaft sozusagen gemacht hat, was es mit dem Blick der Welt auf uns gemacht hat. Und für 2024, also jetzt für den Sommer, auch so dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Gemeinschaftsgefühl sozusagen, so ein Aufbruch, so ein Wir-Gefühl, einfach so ein Turnier oder diese 4-5 Wochen, aus denen man einfach so das Gefühl hat, man geht als Gemeinschaft, als Gesellschaft gestärkt hervor. Das heißt also, dieses Turnier ist ja nicht nur einfach ein sportlicher Wettbewerb, hochqualitativ, da kommen die besten Fußballer aus Europa, werden da sein, da werden Millionen Menschen zuschauen, da werden super viele Gäste irgendwie dann sehen, wie gut sie halt Fußball spielen. Aber ich glaube, diese richtige Kraft, die diese EM ja hat, ist nämlich genau das, dass diese Menschen alle zusammenkommen, sich auch tatsächlich spüren. Wir werden hier Leute haben, die durch die Straßen auf durch die Fanzones sind, die mit dem Zug durch unser Land reisen. Und ich glaube, das ist so der größte nachhaltige Effekt, den man mit dieser EM bewirken kann und auch bewirken will, zu sagen, man stärkt sich selbst als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als so ein Stück weit zu erkennen, wie viel es wert ist, so das durchleben zu können als Gemeinschaft in der Art und Weise, wie wir leben, mit all den Werten, und auch, ja, glaube ich, dass ein Stück weit resilienter macht gegen alle Herausforderungen, so die gerade um einen herum schwirren, wo man nicht wirklich weiß, es passiert Wandel, es ist so Zeitenwende, ist ja so ein Wort, das irgendwie die ganze Zeit hier so rumschwirrt, wie man das annehmen kann, wie man das gestalten kann. Und das macht es einfacher und mit einem mehr Optimismus sozusagen da reinzugehen, wenn man das Gefühl hat, man hat hier eine Gemeinschaft, mit der man diesen Weg bestreiten kann, die die gleiche Ansicht hat davon, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten wollen, wie wir leben wollen, nämlich ne, diese ganzen, also einfach diese europäischen Werte, freiheitlich, demokratisch, regelbasiert, dass wir offen und vielfältig tolerant sind. Und diese Dinge spürt man ja einfach, wenn so viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen kulturellen Backgrounds und auch sozialen Backgrounds einfach auch zusammenkommen. Und es gibt jetzt meines Erachtens kein anderes Event, wo das in dem Maße so konzentriert passiert, dass so viele Menschen quasi, ich sag's immer so, auf unverdächtige Art und Weise zusammenkommen, weil sie gemeinsam Fußball gucken und dieses Ereignis zelebrieren wollen und gleichzeitig aber auch dieses Gefühl der Gemeinschaft spüren.
Jetzt haben Sie eben auch das Wort nachhaltig schon verwandt. Und ich glaube, eine der Fragen, die natürlich jetzt Groß-Events wie so eine EM oder andere Großsportereignisse, glaube ich, heute sehr viel stärker in den Fokus rücken, eben auch für die Fragen der Nachhaltigkeit, auch für die Fragen, ja, was bedeutet das eigentlich ökologisch jetzt, sowohl was die Reise, die Mobilitätsfragen angeht, aber sicherlich natürlich auch so Fragen wie, ja, wie viel Müll wird produziert und, und. Also Groß-Events werden ja immer stärker auch zu Recht, glaube ich, auch politisch befragt, sozial befragt. Können Sie dazu etwas sagen, wie sich ja, so eine EM als Großereignis eben auch diesen Fragen heute anders stellen muss, als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren üblich gewesen wäre.
Ja, definitiv. Also wir leben einfach auch in einer anderen Zeit. Es gibt ganz andere Rahmenbedingungen und auch Anforderungen an so ein Sport-Großereignis. Es ist nicht mehr so, wie es halt vielleicht 2006 gewesen sind. Jetzt haben wir einfach auch ganz viele andere Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, es ist in der Verantwortung des Turniers oder einer solchen Sport-Großveranstaltung, das immer mit aufzunehmen und zu berücksichtigen und Wege zu finden, wie man dem gerecht werden kann. Und ich glaube, es ist natürlich logisch, dass man so eine Sport-Großveranstaltung nicht ohne CO2-Emissionen oder sonstigen abhalten kann. Aber dass man Wege findet, weil man muss auch mal so ein bisschen dieses Kosten-Nutzen rechnen. Und was das für einen unheimlichen sozialen Wert hat, diese soziale Nachhaltigkeit, ist nämlich auch für mich dann ein wichtiger Aspekt da drin, zu sagen, okay, was können wir auf dem Wege auch wieder anstoßen und bewirken?
Mhm. Was können nicht Sie mal heißt, ein Beispiel sagen? Können Sie mal an etwas ein Beispiel machen, wie die EM auf diese Fragen vorbereitet
also,
ist?
Klar, jetzt beispielsweise nur ganz, ganz simpel gesagt zu sagen, okay, wie kriegt man das hin, dass man irgendwie die Mobilität, also einfach die Bewegungen der ganzen Menschenmassen, die hier sind, wie kriegt man das hin, dass man das reduziert oder einfach auch komprimiert? Es gibt es zum ersten Mal dann, dass wir gesagt haben, okay, es gibt jetzt einen Spielplan, der genau nach diesen Kriterien ausgerichtet ist, der extra in 3 Cluster aufgeteilt worden ist, in ein Nord-Ost-Cluster, West-Cluster, Süd-Cluster, dass die Mannschaften dann auch maximal, im Idealfall nur in einem Cluster ihre Vorrunde bestreiten, maximal in 2, so dass sie eben halt auch kurze Reisewege haben, aber vor allem auch die Fans, weil die Fans sind ja durch die Massen, die hier sind, einfach auch die sozusagen die größte Reisebewegung auch im Land haben. Und wenn ich weiß, okay, Frankreich spielt jetzt in dem Cluster so und so, dann weiß ich auch, dass meine weiteste Fahrt nicht unbedingt sehr weit sein wird und ich kann auch dann halt viel über öffentliche Verkehrsmittel sozusagen auch machen und mit der Bahn fahren und so weiter und so fort. Und es hat auch tatsächlich schon einen großen Effekt jetzt gehabt, wir haben es mal verglichen, was 2016 jetzt noch in Frankreich gewesen ist. 2020 können wir ja nicht nehmen, weil das war ja diese europäische EM, aber da ist allein in der Vorrunde wurden die Anzahl der Flüge, inländischen Flüge, so drastisch reduziert, weil die Wege so kurz gehalten sind, dass die Mannschaften teilweise sogar auf die Bahn umsteigen. Ja, also ich glaube, in Frankreich ist, glaube ich, ein Team mal mit der Bahn gefahren oder eine Bahn, jetzt sind es, glaube ich, irgendwie schon 7 oder 8. Und ich habe jetzt die genauen Zahlen leider nicht hier liegen, aber auch die Flüge sind massivst reduziert worden, weil dann die Vereine sagen, die Mannschaften sagen, gut, wir können den Bus nehmen, das ist 2 Stunden Fahrt für uns und auch diese Team-Base-Camps, die haben, wo die quasi die ganze Zeit residieren, die sind auch oder wurden auch angehalten von den Nationalverbänden zu sagen, euer Team-Base-Camp, sucht das in eurem Cluster aus, dass eben diese Wirkung einfach auch da ist und das ist ja, glaube ich, dass man muss ja auch immer so ein Vorbild sein, ein Impulsgeber auch sein und sich Strategien überlegen, wie kann man diese Angebote einerseits schaffen für die Menschen, ob sie die annehmen oder nicht, das liegt nachher nicht mehr in der Hand sozusagen eines Turnierorganisators, aber die Angebote zu schaffen und als Vorbild auch voranzugehen und ja, als Vorbild auch für andere Großveranstaltungen auch.
Jetzt muss ich mal fragen, Sie haben ja verschiedene Identifikationsmöglichkeiten mit verschiedenen Nationalteams. Also Sie können für die französische Nationalmannschaft, Sie können für die kroatische und Sie können für die deutsche. Ist das so, dass Sie da so trittbrettfahrermäßig irgendwie warten bis zum Schluss, was sich als günstigstes erweist? Oder legen Sie sich einmal am Anfang fest?
Ich lege mich nie fest, weil das muss ich nicht.
Das ist natürlich gut. Also
ich habe immer, also ich sag mal so, wie das bei uns zu Hause mal aussieht, ist bei der WM ist es natürlich noch extremer. Also ja. Da haben wir noch Kamerun dabei auch. Und da haben wir halt am Anfang 5 Eisen im Feuer immer. Also Deutschland, Frankreich, Kroatien, Serbien, Kamerun. Und genau, so nach und nach werden die Fahnen dann abgehängt im Laufe des Turniers, weil dann einer nach dem anderen ausscheidet. Aber wir hatten bis jetzt bei den 5 Ländern ist eigentlich die Chance immer recht hoch, dass einer, zumindest in den letzten Turnieren, recht weit kommt. Nee, aber ich freue mich da total drauf, weil wir hatten, ich meine, die letzte WM war ja auch schön für uns mit dem Finale Kroatien, oder beziehungsweise nicht letzte WM, sondern davor die WM, Kroatien gegen Frankreich, wo wir dann hier auch zu Hause Familie hier hatten. Die eine Hälfte saß im Kroatien-Trikot da, die andere Hälfte im Frankreich-Trikot und haben uns gemeinsam an diesem Sieg für Frankreich erfreut.
Ja.
ich glaube, für mich gibt es da auch keine, ich muss mich entscheiden, für wen ich bin, sondern es ist einfach
Ist einfach günstiger, man hat ja einfach mehr.
Man hat mehr Chancen darauf, sich zu freuen.
Genau. Und vielleicht als letzte Frage zur EM: Gibt es Spieler, bei denen Sie sagen, da müssen, also die interessieren Sie? Oder gibt es Spieler, bei denen Sie sagen, also jetzt gar nicht aus der deutschen Mannschaft speziell, sondern überhaupt, auf die freuen Sie sich oder darauf lohnt es sich sozusagen zu schauen?
Oh, ich würde jetzt, glaube ich, keinen einzelnen Spieler irgendwie rausnehmen, weil man weiß auch immer, dass bei so einem Turnier, da können auch so ganz neue Sterne aufgehen. Das ist ja immer auch so das Schöne daran. Natürlich sind die Nationalmannschaften gespickt mit irgendwie viel Talent und auch so ja, spektakulären Spielern sozusagen. Wenn ich jetzt einfach jetzt aus der deutschen Mannschaft dann rausgreife, schaue ich zum Beispiel unheimlich gern Florian Wirtz zu, wie er Fußball spielt beispielsweise. Und das ist ja auch das, was die Menschen sozusagen in der großen Masse ja auch gerne sozusagen sehen wollen. Aber ich finde immer so die Gesamtgeschichten einfach auch mit dem ganzen Drumherum einfach so spannend. Und die entwickeln sich halt erst im Laufe eines Turniers, wo es dann eben keiner im Vornherein sagen kann, Argentinien wird Weltmeister und die spielen quasi sich die Seele aus dem Leib für Messi, damit sie am Ende irgendwie Weltmeister werden.
War beim ersten Spiel definitiv nicht so zu erkennen.
Ich hab's schon gesehen, ja. Nee, aber das sind halt genau diese besonderen Geschichten, die Turniere auch einfach schreiben können. Und die lasse ich auch gerne auf mich wirken, ohne im Vorfeld mich irgendwo drauf festzulegen. Ich bin da einfach nicht der Typ auch für.
Super, also ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr aufs Turnier.
Ja, ich auch.
Und ich frage alle meine Gäste am Ende des Gesprächs nach einer Empfehlung. Irgendetwas, was sie gerade an Musik hören, was sie sagen, was wir unbedingt auch hören sollten. Einen Film, den sie zuletzt gesehen haben, eine Dokumentation. Was Sie können jetzt auch sagen, die Best-of-Ausschnitte von Philipp Lahm. Also auch das wäre jetzt eine Option. Aber gibt es was Sie mit uns teilen wollen oder was Sie uns ans Herz legen wollen?
Haben Sie mich auf dem richtig so
aber auf,
auf einem schwachen Fuß erwischt, weil ich hasse
Musik,
es zum Beispiel auch so. Ja, ich hasse zum Beispiel so Fragebögen ausfüllen, wo man sagt, jetzt sag uns, was ist deine Lieblingsmusik, was ist dein Lieblingsfilm?
Das ich bin da immer so überhaupt gar nicht.
0,0, weil ich einfach so viele breite Interessen habe und da nie so sage, das ist gut, das Beste und das andere nicht. Grundsätzlich, was mir persönlich immer sehr viel Freude macht, was ich auch jedem empfehlen würde, ist, unter Menschen zu gehen. Ich liebe es, so gemeinsam mit anderen Menschen deswegen mag ich zum Beispiel Konzerte einfach gerne. Oder einfach auch so Events, wo man gemeinsam mit Leuten untereinander ist und eine gute Zeit sozusagen hat. Das finde ich unheimlich, gibt mir sehr viel, sagen wir so.
Okay, das nehmen wir doch auf jeden Fall als Empfehlung mit. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir freuen uns wirklich alle auf die EM. Vielen Dank.
Gerne, Dankeschön.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Celia Šašić und ihren Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de/in aller Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.